Bevor ich jetzt anfange, möchte ich noch ganz kurz beten. Lieber Herr, bitte schenke mir die richtigen Worte und uns die richtigen Ohren, dich zu hören. Amen. Und ich bin bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschehen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Mit diesen Worten hat Paulus das zweite Kapitel des ersten Korintherbriefs angefangen. Und ich kann mich im Moment damit unheimlich gut identifizieren, weil ich zum ersten Mal hier oben stehe zu einer Predigt und mich schon relativ schwach fühle und ein klein wenig auch wie diese Salzkörner, wo ich mir sage, dass der Mario hat ja hier gesagt, wir könnten ja jemanden schicken, der das richtig gut drauf hat, und nun stehe ich hier. Also das Thema, worum es heute Morgen gehen soll in meiner Predigt, ist Evangelisation. Und Evangelisation ist nicht grundlos das Thema, sondern das ist eins der beiden Hauptanliegen, was wir als Connection haben. Eins ist die Evangelisation, das andere ist Jüngerschaft. Und heute würde ich gerne zu euch über das Thema Evangelisation reden. Und wir haben schon so viel über Evangelisation gehört, und eigentlich ist es auch ja eine ganz einfache Sache, und trotzdem ist es die allerschwierigste überhaupt, wie ich das an mir selber oft merke. Und was macht eigentlich dann diese Evangelisation so schwierig? Das ist eine Frage, mit der ich mich halt auseinandergesetzt habe, ein klein wenig, und hoffe, dass ich heute in der Predigt etwas darauf eingehen kann. Unser Predigttext steht dann in den darauffolgenden Versen, die ich eben schon gelesen habe, im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, ab Vers 6 bis 16. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und kein Menschens Herz vernommen, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. In diesem umfangreichen Text steckt sehr, sehr viel Potenzial drin, was man alles in der Predigt vielleicht da auch nennen kann und drauf eingehen kann. Ich möchte drei Dinge vielleicht näher beleuchten. Zum Ersten spricht dieser Text von einer Weisheit, und deswegen ist mein erster Punkt, auf den ich eingehen will, ist ein Auftrag, den wir haben, nämlich diese Weisheit oder diese Botschaft weiterzusagen. Der zweite Punkt ist die Botschaft selber, die wir weitersagen sollen, also diese Weisheit. Und ein dritter Punkt, da habe ich mir Gedanken gemacht über den Sinn oder auch den Unsinn von Strategie bei Evangelisation, oder ich habe es strategischer Evangelisation genannt. Also der Auftrag, worum geht es eigentlich in diesem Text? Wir haben alle einen Auftrag bekommen, Und das ist nichts weiter als, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat Jesus gesagt, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, in Matthäus 18, Vers 19 und 20. Und ich glaube, dass das die Motivation ist, die Paulus antreibt, diese Weisheit weiterzugeben. Und das ist auch unser Auftrag. Also hingehen und Jünger machen, wie auch immer das im Einzelnen aussehen mag. Ich glaube, dass wir als Botschafter eines großen Gottes seine errettende Botschaft weitersagen sollen und Menschen in die Nachfolge Jesu rufen können. Dass dieser Auftrag, den ich eben zitiert habe aus Matthäus 18, dieser Missionsbefehl, weil Matthäus 28, Vers 19 und 20, dass er nicht nur einigen wenigen Superchristen oder Missionaren gilt, ist, denke ich, mittlerweile jedem bekannt. Und Mario wollte gerne so einen Spezialisten hinschicken und trotzdem haben die anderen Salzkörner gesagt, es gilt uns allen der Auftrag, wir sollen alle würzen. Und ich glaube, dass jeder Christ als Botschafter auch in seiner Umgebung Zeugnis gibt, freiwillig oder auch unfreiwillig. Wir geben nämlich ganz individuell Zeugnis durch unser Reden, aber auch ganz allgemein und einfach durch unser Leben. Wir können uns nicht raussuchen, Botschafter zu sein, sondern wir sind es. Wir können uns nur raussuchen, ob wir gute Botschafter sind. Und eine Frage, die ich mich gefragt habe dann bei dem Text, welche Botschaft kommuniziere ich denn durch mein Leben und durch mein Reden? Welche Botschaft kommunizierst du? Und dazu war es mir erstmal notwendig rauszubekommen, was ist eigentlich die Botschaft, um was für eine Botschaft geht es hier. Das ist ganz leicht zu beantworten. Jeder Christ, der schon länger Zeit sich mal mit Evangelisation auseinandergesetzt hat, weiß, worum es geht, was wir weitergeben sollen. Natürlich die Botschaft vom Kreuz, von Jesus Christus. Und diese kann man rein theoretisch in 4 Punkte abhandeln. Nämlich, Gott liebt mich und hat einen Plan für mein Leben. Die Menschen sind Sünder und leben getrennt von Gott und können Gottes Liebe und seinen Plan nicht erfahren. Jesus Christus ist der Ausweg, weil er unsere Schuld weggenommen hat, indem er gestorben und wieder auferstanden ist. Und als 4. Punkt, wir müssen Jesus durch persönliche Einladung als Herrn und Erlöser annehmen, um Gottes Liebe und seinen Plan für unser Leben erfahren zu können. Klingt einfach, finde ich. Und auch sehr nett in Betracht dahin, was hinter dieser Botschaft halt steht. Nämlich, dass eine traurige Geschichte, unsere traurige Geschichte, ein Happy End bekommen kann. Und jeder soll davon erfahren, was dieser Gott für uns getan hat in Jesus. Und doch sagt der Bibeltext heute, den ich zu Anfang gelesen habe, wovon wir aber reden, das ist nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Und dann ab Vers 13 geht's weiter. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. So, der natürliche Mensch also vernimmt nichts von Gottes Geist. Hier gibt es auch kein Zugeständnis, wie zum Beispiel jeder Zweite vernimmt nicht von Gottes Geist oder vielleicht die nicht auserwählt sind, die vernehmen nichts von Gottes Geist. Hier steht da, der natürliche Mensch, und das ist jeder, der halt Christus noch nicht kennt, er kann nichts aus Gottes Geist vernehmen. Die Botschaft, von der Paulus hier spricht, ist also nur für geistliche Menschen verständlich. Und wenn man in den Korintherbrief genauer reinguckt, da wird öfters geistlicher Mensch, fleischlicher Mensch und natürlicher Mensch erwähnt. Der geistliche Mensch ist der von Christus gerettete Gläubige. Der fleischliche Mensch ist auch ein Geretteter, aber lebt noch in den alten Gewohnheiten, in der Sünde und in einige von den Korinthern wird das auch immer mal vorgeworfen. Also Paulus wirft ihnen das vor. Und der natürliche Mensch, das sind die, um die es hier geht. Für die ist das eine Torheit. Also als Kurzbeschreibung unserer Botschaft auf Grundlage dieses Bibeltextes könnte man sagen, also eine kleine Definition, unsere Botschaft ist eine Torheit, keine Weisheit dieser Welt und auch ein Geheimnis. Von einem Geheimnis war die Rede. Na prima, nicht nur, dass wir eine geheime Torheit weitersagen sollen, die nicht von Wissenschaft oder von Weisheit erklärt werden kann, sondern auch noch die Tatsache, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes verstehen kann. Als ich da vor einigen Wochen über diese Stelle nachdachte, war ich an einen Punkt gekommen, wo ich der Meinung war, es hat überhaupt keinen Sinn, sich Mühe zu geben und mit Strategie vielleicht eine sehr zeitgemäße Präsentation des Evangeliums rüberzubringen, wenn ich sowieso nicht verstanden werde. Und ich habe sogar gedacht, eigentlich, man kann irgendwas machen oder gar nichts machen. Es spielt keine Rolle. Und bin zu dem Punkt gekommen, dass es völlig unsinnig ist, strategisch, also mit einem Plan zu evangelisieren. Und wir mit Connection versuchen wir das öfters, dass wir uns wirklich, zum Beispiel eine Strategie ist, dass wir am Semesteranfang halt Kontaktdurch an der Uni machen. Das ist eine Strategie, weil am Semesteranfang kommen neue Leute und auch die Alten wieder und man kann die erreichen. Und hat das überhaupt Sinn? Können wir das nicht auch irgendwann machen? Und hat das überhaupt einen Wert, sowas zu tun? Und gar schlimmer noch, habe ich dann mir gedacht, was bringt es eigentlich, wenn ich mir ganz viele Gedanken mache und dann aber nicht mehr aus Gottes Geist rede und nicht mehr die Worte wiedergebe, die mir der Geist Gottes lehrt, wie es hier steht, und ich keine törichte Botschaft mehr präsentiere, sondern vielleicht was präsentiere, was den Menschen gefällt und nach ihrem Herzen ist? Was bedeutet es denn eigentlich, wenn Paulus sagt, es ist nicht eine Weisheit dieser Welt? Oder auch in Vers 4, was ich ganz am Anfang mal vorgelesen habe, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Heißt das nun tatsächlich, dass Stil und Methoden meiner Evangelisation völlig irrelevant sind? Ist es denn für die Salzkörner hier wichtig, wie sie würzen, vielleicht wie sie in die Suppe fallen und wie sie sich dann drinnen auflösen? Oder was kann ein Salzkorn falsch machen beim Würzen, wenn es seinen Geschmack nach und nach an die Suppe abgibt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass mein Evangelisationsstil und meine Methoden gar nicht so entscheidend sind für die Botschaft. Und ich glaube weiterhin, dass ich genau aus diesem Grund mir auch nicht allzu viele Sorgen darum machen muss, was mein Stil ist. Und trotzdem birgt sich hier die Gefahr, dass ich mich der Welt gleich mache. Und ich denke, dass hier das größte Problem unserer modernen Christenheit liegt. Wir denken allzu oft, unsere Mitmenschen gewinnen zu können, indem wir ihnen zeigen, wie natürlich, menschlich und cool ich sein kann, auch als Christ. Und wir versuchen dadurch, diese Torheit, von der hier die Rede ist, abzuschwächen, indem wir unsere geistlichen Wahrheiten und Wertmaßstäbe absetzen oder vielleicht einfach nicht mehr darüber predigen. Oftmals zeigen wir durch unser Leben sehr, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz stehen, weil uns ja alles erlaubt ist, wie auch Paulus gesagt hat. Allerdings ist hier auch etwas anderes gemeint. Ich denke, dass hier gemeint ist, ob wir unser Vertrauen auf diese Welt setzen, wenn wir die Botschaft weitergeben. Oder durch unser Leben, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir geben die Botschaft ja auch durch unser Leben weiter. Was für eine Botschaft vermittle ich zum Beispiel bei der Wahl meiner Steuertricks, bei der Fahrweise mit meinem Auto, wenn ich es eilig habe? Der Fisch hinten drauf, der kann ja auch für Nordseelieferant stehen, ich habe es eilig. Vielleicht auch, womit ich sehr große Probleme hatte, beim Anfertigen von Sicherungskopien von CDs, die mir gar nicht gehören. Es dient ja schließlich einen guten Zweck. Ich helfe ja der Verbreitung vielleicht dieser Sachen. Oder auch beim vorehelichen Zusammenleben. Was kommunizieren wir als Christen da? Und oft vergessen wir eins dabei. Es ist nicht das Gesetz, was töricht ist. Die Menschheit braucht doch genau dieses Gesetz, um überhaupt eine Chance zu haben, ihre Sünde zu erkennen. Denn ohne das Gesetz und uns Christen, die wenigstens so versuchen, danach zu leben, wird doch diese Torheit des Evangeliums noch viel törichter in den Augen der Menschen. Denn ohne das Gesetz hätte doch Jesus gar nicht uns davon erlösen zu brauchen. Ich frage mich, ob wir es drauf hätten, zu Jesus am Kreuz zu sagen, man darf das doch alles nicht so genau und nicht so verbissen sehen. Ich glaube, er hat das sehr genau und sehr verbissen und sehr ernst genommen. Und ihm war das so ernst, dass er für uns gestorben ist. Ich sage nicht, dass wir es als Christen schaffen müssen, sündenfrei zu leben, denn das ist vermutlich unmöglich, sondern dass wir unsere eigene Sünde klarstellen und die Sünde und nicht den Sünder verurteilen müssen. Wir helfen doch keinem damit, wenn wir diese Dinge verharmlosen. Und es lässt mich halt darüber nachdenken, welchen Sinn hat es vielleicht schon strategisch zu evangelisieren. Und was muss man da vielleicht dabei beachten? Wie kann ich diese törichte Botschaft weitergeben? Ich denke erstens, ich darf diese Wahrheit, die in den vom natürlichen Menschen als Torheit betrachtet wird, nicht verändern. Die Botschaft muss immer dieselbe bleiben und es wird immer sehr schwer sein, sie weiterzugeben. Und einige werden sie annehmen und andere nicht, egal welche Strategie ich benutze. Ich kann mich aber auf Gottes Heiligen Geist verlassen, der mir die richtigen Worte dazu gibt und dass er in den Menschen wirkt, wie es auch in unserem Text steht, dass die Worte vom Geist Gottes uns gelehrt werden. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt: Warum versuchen wir zu evangelisieren? Was ist unsere Motivation dabei? Ist es nur, um diesen Missionsbefehl, den ich am Anfang gebracht habe, gehorsam zu sein? Gut. Gehorsam ist immer gut. Aber wenn das alles ist, denke ich, dass das nicht nett den Mitmenschen gegenüber ist. Denn ich glaube, ein wichtiger Motivationsgrund sollte Liebe sein. Denn auch Liebe wird im höchsten Gebot mit beinhaltet, meinen Nächsten zu lieben wie mich selber. Oftmals geht es so sehr um mich selber, zum Beispiel wenn ich dem Missionsbefehl gehorsam bin, weil es sich einfach gut angefühlt hat. Ich konnte evangelisieren, ja, und ich habe den Missionsbefehl gehorcht. Aber manchmal mache ich mir gar keine Gedanken, wie es vielleicht dem anderen geht, mit dem ich dann gesprochen habe und was er vielleicht danach macht und was seine Gedanken darüber sind und was ihm vielleicht gerade sehr auf dem Herzen liegt und vielleicht auch, was er mit mir auch gerne beredet hätte. Eine Evangelisation mit einer Gruppe oder eine Großveranstaltung in der Gemeinde lässt uns aufatmen, denn wir können unser Gewissen beruhigen, weil wir unsere Schuldigkeit getan haben. Aber bei den Methoden und bei dem Stil, denke ich, ist auch noch eine Gefahr dabei, dass ich einfach Methoden und menschliche Weisheiten, wie es hier genannt ist, übernehme. Und ich glaube, ich kann es meinem Gegenüber noch schwerer machen, indem ich diese törichte Botschaft anzunehmen, weil ich sie vielleicht gar nicht dazu bringen kann, dass sie mir überhaupt erstmal zuhören. Vielleicht kann ich da strategischer sein, dass ich versuche, ihnen dort zu begegnen, wo sie tatsächlich stehen und dass ich mir Gedanken mache, was beschäftigt denjenigen. Zum Beispiel ein Mensch in Bayern sind zum größten Teil mit dem katholischen Glauben aufgewachsen und sie haben einen ganz anderen Hintergrund. Und mit ihnen kann ich ganz anders über das Evangelium reden, wie zum Beispiel mit einem Studenten hier in Jena, der das Wort Sünde eher mit Eisessen als mit Trennung von Gott verbindet. Wie klingt dann dieser Satz, Jesus ist für deine Sünde gestorben, wenn ich anstelle für Sünde Eis essen denke? Das ist doch voll verrückt. Und das ist diese törichte Botschaft, die wir weitergeben. Deswegen klingt das töricht für sie, weil sie gar nicht wissen, worauf es ankommt und worum es geht. Also wir müssen neben dem geistlichen Reden auch wieder menschlich handeln, habe ich das formuliert. Menschlich handeln, also menschlich werden oder halt gucken, was beschäftigt die Menschen. In Kolosser 4, Vers 5 und 6 steht, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Unsere Botschaft ist noch immer dieselbe. Teilweise hat sich unser Wortschatz und auch die Art und Weise geändert, wie wir diese Botschaft weitererzählen. In den letzten Jahren mussten Kirchen und Freikirchen immer mehr feststellen, dass es nicht mehr reicht, ein schönes Gebäude zu haben oder tolle Veranstaltungen durchzuführen, damit Leute diese Botschaft hören können. Mehr und mehr wurden Grundsätze auch aufgeweicht, alte Traditionen abgelegt und weltlichen Anforderungen gerecht gemacht, in der Hoffnung, mehr Menschen zu gefallen. Doch darum geht es scheinbar nicht. Es werden nicht mehr Menschen, sondern immer weniger. Neue Ideen müssen ran oder sind gefragt. Wir dürfen die Botschaft vielleicht nicht abschwächen, sondern müssen unsere Verkündigung verändern. Zum Beispiel hat Gott sich zu seinem Volk Israel durch Steintafeln offenbart. Heute benutzt er auch E-Mails. Jesus hat in seinen Gleichnissen vom Himmelreich Bezug auf ganz alltägliche Dinge genommen, obwohl es für diese Menschen unmöglich war, das zu erfassen. Jesus hat durch verschiedene Strategien gewirkt, zum Beispiel Wunder, Predigen, aber auch vor allem durch Geselligkeit und Gemeinschaft. Zum Beispiel Zachäus, er war bei ihm zum Essen und hat sich mit ihm ganz persönlich getroffen und dadurch auch ihn gewonnen. Er war ständig im Gedränge der Massen und hat sie dort getroffen, wo sie waren und mit ihnen auch gefeiert. Unsere Gemeinde hat zum Beispiel auch jetzt den zweiten Gottesdienst um 11.30 Uhr, weil ein Gottesdienst um 9.30 Uhr kann manchen modernen Menschen sogar auch den Versuch vereiteln, auch nur in die Nähe dieser vermeidbar törichten Botschaft zu kommen. Und diese Woche war ein Hochschulvortrag von der Gruppe SMD oder Hochschul-SMD im Hörsaal 1 hier an der Uni. Und dort wurde bei dieser Internet-Community StudiVZ, wo ganz viele Studenten drin sind, eine ganz neuartige Art von Werbung gemacht, indem diese Flyer als Bild, wo eigentlich das Gesicht von demjenigen ist, eingefügt wurden. Und der Hörsaal war voll. Also es war eine ganz andere, ganz neue Strategie. Ich war begeistert, dass er so voll war. Und ich glaube, Straßenprediger, Kreuzzüge und Massenevangelisation sind nicht mehr so gefragt. Und ich denke, dass man das eher eintauschen kann in ehrliche und echte Gemeinschaft, um Menschen zu Gott zu führen. Oder wie die Salzkörner, hingehen und nicht kommen lassen. Mit echter Liebe und Interesse für unsere Mitmenschen können wir es ihnen ein wenig leichter machen, das Geheimnis vom Kreuz zu erfahren. Paulus hat gesagt in dem Hohen Lied der Liebe im 1. Korinther 13, und wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden würde und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wie gesagt, als ich diesen Text das erste Mal betrachtet hatte, habe ich gedacht, es macht keinen Sinn, strategisch zu evangelisieren. Warum ich dann den genauer mir angesehen habe, um vielleicht doch Stellen zu finden, dass es sinnvoll sein kann, mir Gedanken zu machen, wie ich auf Menschen zugehe und wie ich Menschen begegne, ist mir halt was aufgefallen, dass der Paulus, der das hier geschrieben hat, das ja auch selber so gemacht hat. Und vielleicht kann ich Sie herausfordern, das einfach auch mal sich genauer anzugucken. Zum Beispiel, als der Paulus in Athen zu den Griechen gekommen ist, hat er in einer ganz anderen Art und Weise mit den Griechen geredet. Und ganz am Anfang lesen wir da, Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Und hier sehen wir, dass Paulus diesen Griechen eine Wertschätzung entgegenbringt, obwohl er die Götzenverehrung an sich verachtet. Aber er tut sie hier nicht abwerten und er tut sie hier nicht vor den Kopf stoßen, sondern man könnte fast das Gefühl kriegen, er will ihnen schmeicheln, weil er sie gern hat, weil er wirklich ein ernstes Mitgefühl für sie hat. Und so versucht er dann in diesem Text mehr und mehr auch auf die Griechen einzugehen und ihnen halt das auch klar zu machen. Hey, ich kann euch gut leiden und ich habe eine gute Nachricht für euch und ich möchte euch nicht irgendwas überstülpen. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also Paulus hat sich Mühe gemacht, ist umhergegangen, hat die Menschen, die Kultur kennengelernt, die Menschen kennengelernt, hat ihre Probleme vielleicht auch kennengelernt und knüpft daran an und sagt, den unbekannten Gott, von dem will ich euch was erzählen. Und da sie sehr neugierig waren, haben sie das auch sehr gerne gehört. Wenn man dann als Vergleich dazu sich mal ansieht, wie Paulus mit Juden gesprochen hat, dort hat er dann mehr Bezug genommen auf die Propheten und auf das, zum Beispiel auch auf das Volk Israel, wie das aus Ägyptenland herausgeführt wurde. Und es ist ein ganz anderer Bezugpunkt. Das hätte er ja in Athen gar nicht bringen können. Also scheint es doch eine Rolle zu spielen, wie ich halt evangelisiere. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben einen Auftrag. Den Auftrag, Menschen eine Nachricht zu überbringen, die sie nicht verstehen können und, vorsichtig gesagt, für schwachsinnig halten. Aber jeder ist dazu berufen. Es geht nicht darum, wie Billy Graham predigen zu können oder zu müssen, sondern ganz einfach durch mein Leben Zeugnis zu geben. Menschen dienen und mir selbst in die Karten schauen lassen, damit sie fragend werden und dann aber auch bereit sein, ihre Fragen zu beantworten und auch selber Fragen zu stellen. Vertrauen schaffen und gewinnen und dann aber auch unsere Botschaft übermitteln. Nicht warten, bis der passende Moment da ist, denn meistens, so habe ich das erlebt, diesen Moment gibt es nicht. In dem Gespräch wird's immer, ich habe immer das Gefühl, jetzt nicht, jetzt ist es noch nicht so weit. Aber vertraut einfach drauf. Wenn ihr den Gedanken habt, ich möchte das jetzt sagen, dann unser Bibeltext sagt uns ja, dass uns der Geist lehrt, was wir sagen müssen. Wir sollten vielleicht nicht einfach nur unser Evangelisationsprogramm abspulen und vielleicht Menschen, Nichtchristen, als Missionsobjekte abstempeln. Lasst uns in Liebe die Menschen annehmen, aber ihre Sünde verurteilen und wie das Salz in der Suppe sein und zu ihnen hingehen und nicht warten, bis sie zu mir kommen. Amen.